Wie viel Erneuerbare brauchen wir eigentlich in Deutschland? Und vor allem, wie viel Speicher brauchen wir noch dazu, um über die kalten, dunklen und windarmen Zeiten zu kommen? Und wie sieht dann der Kostenvergleich eigentlich zu den fossilen Energien aus? Und genau das hat sich Professor Christian Jochum von der Hochschule Rhein-Main auch gefragt und eine Simulation erstellt, um genau diese Frage zu beantworten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Alles wird Strom-Podcast mit meinem lieben Podcast-Partner Felix. Hi Felix.
Moinsen. Hallo.
Ich bin Robin und wir klären heute, wie sich Systemkosten zusammensetzen. Und zwar geht es um den ökonomisch sinnvollen Punkt bei der Kombination aus Solar, Wind und Batterien. Auf Englisch heißt die Studie auch Economic Sweet Spot. Und ja, ich habe ihn vorher gefragt, ich darf den Herrn Professor heute duzen. Hi Christian, schön, dass du dabei bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Und wir haben viele, viele Fragen. Es gibt viel zu klären. Und bevor es losgeht, danken wir noch unserem heutigen Partner.
Kurzer Aufruf in eigener Sache. Wenn ihr eine Solaranlage oder Wärmepumpe installieren wollt, dann schaut mal in den Link in die Videobeschreibung. Da könnt ihr eure Daten ausfüllen und dann würden sich Installateure aus eurer Region bei euch melden. Falls ihr selbst Installationsbetrieb seid, wir haben ein riesiges Partnernetzwerk, wo ihr Mitglied werden könnt. Schaut gerne auf der Internetseite. Da findet ihr mehr Infos dazu.
Ja, ich freue mich sehr, dass er hier ist. Ich habe die Studie von ihm auf meinen Ticker bekommen und dachte, das ist ja unfassbar. Die war da, glaube ich, schon einen Tag oder zwei Tage veröffentlicht und ich dachte, warum hat darüber noch kein großes Medienblatt berichtet? Weil da nämlich genau die Frage geklärt wird, ist ein regeneratives Energiesystem teurer mit allen Systemkosten als ein fossiles Energiesystem? Was ja von den Energiewende-Gegnern oft angeführt wird, ist, dass erneuerbare Energien zwar in der Produktion bei den Stromgestehungskosten sehr, sehr billig sind, also vor allen Dingen Wind- und Solarstrom, aber dass, wenn man dort die Backup-Kraftwerke hinsetzen muss, wenn man dort die Batterien bauen muss und das Netz ausbauen muss, dass das dann so teuer ist, dass erneuerbare Energien eigentlich unbezahlbar sind. Und dann hat der Christian sich hingesetzt und hat gesagt, kalkulieren wir das doch einfach mal durch. Wie sieht's denn aus, lieber Christian? Vielleicht kannst du uns mal so einen Beweggrund für deine Studie, für deine Simulation sagen und was dein zentrales Ergebnis ist, bevor wir auf die einzelnen Punkte dann zu sprechen kommen, weil das ist wirklich hochgradig spannend und natürlich gerne auch ein Abo dalassen und dieses Video teilen an die Leute, die es vielleicht erreichen sollte, in der Presse, damit sie mal über solche News berichten. Lieber Christian, was meinst du? Was war deine zentrale Erkenntnis?
Die Aufgabe ist ja genau die, dass wir jetzt herausfinden müssen, wie wir in Deutschland in Zukunft unser Stromnetz denn entwickeln und weiterentwickeln. Und da war auch die Idee, einfach mal durchzurechnen, ist das möglich, geht das, wie viel Dunkelflaute haben wir denn überhaupt, da redet ja jeder drüber. Und da sind wir auch bei uns in der Hochschule Rhein-Main heftig am Diskutieren, wie viel denn da notwendig ist, weil belastbare Zahlen gibt es da noch keine. Deswegen habe ich mich, wie du so schön gesagt hast, hingesetzt und habe da aus den Zahlen, die es gibt ja die stündlichen Verbrauchs- und Generationszahlen in Deutschland und die kann man nutzen und einfach mal hochrechnen, was wäre, wenn. Und das habe ich gemacht. Ich habe ausgerechnet aus den Zahlen von dem Jahr 2023, wie viel Mal bräuchten wir denn die Windkraft und die Solarkraft, die wir im Jahr 2023 denn produziert und verbraucht haben, um den Verbrauch, den es 2023 denn reell gab, zu befriedigen? Und wie viele Speicher bräuchten wir denn dazu, um den Sonnenstrom, der halt nachts nicht da ist, zu speichern, und um den Windstrom, der halt auch nicht immer gleichmäßig ist, da auszugleichen. Und das war die ursprüngliche Idee hinter dieser Studie. Und da sind ganz spannende Sachen rausgekommen. Wobei eins muss ich vielleicht nur gleich nochmal einfangen. Ich habe nicht die Systemkosten ausgerechnet, weil zum Systemkosten gehört ja auch das Netz und der Ausbau des Netzes und die Modernisierung des Netzes. Also ich habe mich auf die Erzeugung des Stromes konzentriert und auf die Speicherung des Stroms konzentriert und habe da die Kosten einer Kilowattstunde ausgerechnet.
Okay, weil du sagst, das Netz muss sowieso da sein oder das Netz muss auch immer mal wieder modernisiert werden, was ja sträflich vernachlässigt wurde in den letzten, sag ich mal, 16 Jahren unter Angela Merkel wurde das fast gar nicht forciert und jetzt wurde es ein bisschen weiter vorangebracht. Frau Reichert hat jetzt ein Netzpaket vorbereitet, wo sie sagt, nee, wir müssen jetzt erstmal die Erneuerbaren bremsen und das Netz nicht, das Netz wird zu langsam ausgebaut, aber das können wir kaum verschnellern, sondern du lässt das Netz dann außen vor sozusagen.
Ja, das Netz war nicht mein Thema. Und das Netz ist ja da. Also das Netz müssen wir nicht komplett neu aufbauen. Das Netz müssen wir halt nur umbauen. Das Stromnetz in Deutschland ist ja im Moment zentralistisch aufgebaut. Also überall stehen größere Kraftwerke rum und die liefern zentral halt den Strom für die Städte und Gemeinden drumherum. Und in Zukunft wird das wesentlich breiter aufgestellt. In Zukunft ist ja jeder von uns irgendwie ein Stromproduzent. Jedes Solarkraftwerk, jeder, der eine Solaranlage auf dem Dach hat, jedes Balkonkraftwerk ist ja eine Quelle von Strom. Und da muss natürlich das Stromnetz darauf angepasst werden.
Und gibt es denn auch diese dramatischen Probleme mit der Speicherung von Wind und Strom? Das hast du jetzt von Wind- und Solarstrom, hast du gerade schon gesagt. Wie viele Tage müsste man das denn überhaupt speichern? Oder wie teuer ist das Ganze? Also kannst du so ein paar Zahlen nennen? Mit was kalkuliert man dann bei Batteriepreisen? Die sind ja unfassbar schnell gefallen.
Das ist genau das Thema. Wobei die Batteriepreise sind erst unfassbar schnell gefallen nach den Zahlen, die ich benutzt habe. Das heißt, ich habe mit den Zahlen von 2023 gerechnet. Und diese Batteriepreise sind ja jetzt gerade im freien Fall und die letzten ein, zwei Jahre. Das heißt, ich habe noch mit den höheren Batteriepreisen kalkuliert, die es 2023 noch gab. Das heißt auch immer, dass die Zahlen, die bei mir rausgekommen sind in meiner Studie, dass die relativ weit oben in der Skala angesiedelt sind. Das heißt, in der Realität werden da Zahlen rauskommen, die unterhalb von meinen Zahlen gerechnet sind, weil halt eben die ganze Technologie günstiger wird, jetzt schon günstiger geworden ist.
Also und wir reden jetzt ein zentrales. Achso, ja.
Wir reden jetzt 2025 noch etwa von zwei Dritteln der Batteriekosten, die wir 2023 noch hatten.
Wow.
Und nur um so mal so eine kurze Übersicht zu geben, wie schnell diese Preise fallen. Da geht es also nicht um 1-2% im Jahr.
Und wenn du jetzt so das so zusammenfassen würdest, was war so die größte Erkenntnis jetzt mit deiner Studie, was du da rausgefunden hast?
Die größte Erkenntnis, auch für mich, ich habe ja auch nicht gewusst, was rauskommt bei dem Ganzen, größte Erkenntnis war einmal, dass der Strompreis pro Kilowattstunde gar nicht viel teurer wird, so der Erzeugungspreis inklusive der Speicherung, die notwendig ist. Und die zweite Erkenntnis ist, dass wir, wenn das so kommen würde, wie ich das berechnet habe, dass wir doppelt so viel Strom herstellen könnten, wo wir im Moment gar nicht wissen, wie wir den verbrauchen sollten. Also im Moment haben wir da gar keine Verwendung dafür.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Die zweite Erkenntnis ist, dass wir zweimal so viel Strom herstellen können, also wenn wir es ausbauen, die erneuerbaren Energien, meinst du, oder?
Also wir müssen ja sowieso eine Stromgeneration haben, die viel höher ist, eine Möglichkeit haben, viel mehr Strom herzustellen, als wir ihn wirklich brauchen, weil wir auch an Tagen, wo wenig Wind ist und wo wenig Sonne ist, ja genug Strom haben müssen.
Ja, und wie viel müssten wir da produzieren oder wie viel mehr Kapazitäten bräuchten wir bei Wind und so, Solar?
Das ist eine gute Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist, weil man kann ein Stromnetz ja herstellen mit ganz viel Generationskapazität. Und ganz wenig speichern. Man kann aber auch ganz viel Speicher bauen und braucht dann natürlich weniger Generationsmöglichkeiten, weil man ja wesentlich mehr Speicher hat. Also da gibt es hunderttausende verschiedene Möglichkeiten, wie man so ein Stromnetz aufbauen kann. Und das war ja auch der Ansatz von meiner Studie, da rauszufinden, gibt es denn eine Zusammensetzung, die möglichst günstig ist, die wenig Kosten verursacht.
Und was war dann sozusagen die beste Konstellation? Also viel Solar und Wind und wenig Speicher oder eher weniger Solar und Wind und ganz viel Speicher?
Also die Mitte ist bei mir rausgekommen, dass es am günstigsten ist. Also es gibt Möglichkeiten, mal gerade nachgucken, dass ich keine falschen Zahlen nenne. Es gibt Möglichkeiten, mit dem 2,9-fachen der Generationsleistung von 2023, also 2,9 mal Sonne- und Winderzeugung vom Jahr 2023. Das funktioniert, wenn man ganz viel Speicher hat.
Ganz kurz, die haben alle die Zahlen von 2023 nicht im Kopf. Kannst du da irgendwie in Gigawatt was zu sagen, wie viel das an Leistung wäre?
Müsste ich nochmal nachgucken. Ich habe
auf jeden Fall dreimal so viel Solarpaneele, genau. Dreimal so viel Windräder oder
Wind von was, ne? Also wir müssen ja was nennen können. Genau, also.
Also es werden
einfach nur sagen 2,9-fach von wir wissen nicht wie viel, dann das
ist. Nee, das steht in der Studie, aber ich habe die Zahlen natürlich nicht alle im Kopf.
Ja.
Also die Studie, das ist eine Simulation aus einer Tabelle von über 100.000 Zahlen, die miteinander in Relation stehen. Von daher wird mir hoffentlich verziehen, dass ich da nicht alle Zahlen im Kopf habe.
Die Studie verlinken wir natürlich auch gerne nochmal unterhalb des Videos, dann könnt ihr euch da auch nochmal das Ganze anschauen. Okay, das heißt aber, die Erkenntnis finde ich auch schon mal interessant, ist auch, es kann viel mehr Strom dabei rumkommen, wenn wir das Ganze ausbauen, sage ich mal, alles verdreifachen, als wir eigentlich aktuell benötigen. Wir wissen nicht, wohin damit. Also ich glaube, das ist das kleinste Problem. Ich wüsste da ganz viele Einsatzzwecke. Man könnte natürlich auch dann grünen Wasserstoff produzieren und den dann auch wieder speichern. Man kann natürlich auch E-Fuels produzieren, synthetische Kraftstoffe für den Flugverkehr, für den Schiffsverkehr. Und also natürlich braucht auch die ganze Entwicklung von künstlicher Intelligenz, Rechenzentren etc. pp., die wir ja noch gar nicht stark in Europa und in Deutschland so sehr haben, die könnte man natürlich auch noch weiter ausbauen, die extremst energiehungrig ist. Der kennt ja fast gar kein Ende, sage ich mal, die ganze KI und Robotik und was da alles noch kommt. Das sind natürlich Dinge, die kann man natürlich heute schwierig vorhersehen, aber da kann ich mal sagen, also wenn wir zu viel Strom haben, da wüsste ich ganz viele tolle Einsatzzwecke. Max?
Ich habe hier gerade parallel, während du gesprochen hast, bei den Energy Charts mal geguckt, wie viel Leistung hatten wir eigentlich 2023. Energy-charts.info könnt ihr gerne alle dann mal nachschauen. Da hatten wir nämlich bei Wind 61 Gigawatt und bei Solar 76,9 Gigawatt Peak an Leistung und Wind Offshore hatten wir auch nochmal 8,5 Gigawatt. Also
genau.
Das sind so die Zahlen, knapp
und das ungefähr
70 Gigawatt beim Wind und ungefähr 76 oder 78 Gigawatt bei der Solar. Bei Solar sind wir mittlerweile bei über 110 angekommen. Beim Wind ist auch nochmal deutlich mehr geworden. Aber das war in den letzten Jahren
aber
ja nicht so stark.
Aber
das ist ja schon mal machbar, hört sich machbar an.
Beim durchschnittlichen Verbrauch sind wir unter 60 Gigawattstunden. Ich habe gerade die Seite mit den Zahlen gefunden. gewesen 22, 23 in dem Jahr, wo ich die Daten halt hochgerechnet habe. Und meine Studie wirft aber jetzt keine installierten Kapazitäten aus, sondern meine Studie rechnet mit den realen Erzeugerkapazitäten, also mit dem real erzeugten Strom. Nicht mit dem Strom, der hätte erzeugt werden können, wenn alles 100% optimal gewesen wäre, sondern meine Studie rechnet mit dem real erzeugten Strom aus Sonne, dem real erzeugten Strom aus Wind und dem real verbrauchten Strom im Jahr 23. Und
das ist ein Unterschied.
Natürlich. Genau.
Und sagt deine Studie auch, ob eine Stromversorgung mit 100% erneuerbaren Energien dann möglich ist?
Ja. Das war ja auch das Spannende, was rauszufinden war. Wie viele Speicher brauchen wir denn? Wo ist der günstigste Punkt? Und welche Probleme gibt es denn überhaupt? Wie lange dauern denn solche Dunkelflauten zum Beispiel? Reden wir da über Stunden? Reden wir über Tage? Wo zu wenig Strom da sein könnte, der durch Speicher gepuffert werden müsste, reden wir über Wochen. Ich meine, da diskutiert ja heute jeder drüber, aber so richtig belastbare Zahlen gibt es nicht. Und meine Studie hat herausgefunden, dass es zum Beispiel im Jahr 2023 genau einen Tag gab, der die Speichergröße bestimmt, wo also genug Speicher da sein muss, um diesen einen Tag, sind glaube ich insgesamt 12 Stunden zu überbrücken. Und nur an diesem einen Tag in 2023 wären die Speicher komplett benutzt worden, also komplett leergezogen worden, wenn man sich das als große Batterie vorstellt.
Über was für Speicher reden wir da? Ist das alles immer nur Batterien, also diese normale Eisenphosphat-Lithium-Ionen-Technologie, oder sind das auch andere Art der Speicherung?
Pumpspeicher, also da steckt in den Zahlen alles mit drin, was es 23 schon gab. Das heißt, da steckt auch die Wasserkraft mit drin. Da stecken alle Möglichkeiten drin, Speicherkraftwerke auf dem Berg zu installieren, wo dann Wasser hochgepumpt wird und mit überflüssigem Strom und dann wieder das Wasser runtergelassen wird, wenn Strom gebraucht wird. Das steckt da alles drin. Wobei diese Wasserkraftwerke zum Beispiel für Deutschland ziemlich ausgelutscht sind. Also da ist in Deutschland nicht mehr viel Platz, um sowas zu bauen. Und deswegen bin ich in meiner Studie davon ausgegangen, dass der zukünftige Ausbau von dieser Speichertechnologie batterieelektrisch funktionieren wird.
Jetzt hatten wir 2023 ca. 12 Gigawatt Gigawattstunden an Kapazität bei den Batteriespeichern und wir hatten ungefähr 8 Gigawatt an Leistung von den Batteriespeichern. Wenn wir jetzt auf 2026 gucken, dann sind wir da deutlich höher. Wir sind jetzt schon bei 26 Gigawattstunden und 17 Gigawatt an Leistung. Jetzt Stand März 2026. Das ist ja eine gigantische Entwicklung. Hast du da auch so eine Zahl, was du gesagt hast, so und so viel Speicher brauchen wir? Ist das auch das 2,9-fache von dem, was 2023 gewesen ist, oder deutlich höher?
Nee, das ist deutlich mehr. Allerdings sollte man noch eine Zahl voranschieben. Es sind in 2025 schon über 500 Gigawattstunden an Speichern für den Netzanschluss beantragt worden. Über 500 Gigawattstunden. Die sind noch nicht gebaut, die sind bis jetzt nur beantragt, damit man sie ins Netz anschließen darf.
Noch nicht genehmigt.
Meine Studie sagt, dass wir, wenn wir ein 100% aus erneuerbaren Energien gespeistes Stromnetz in Deutschland mit den Zahlen von 23 herstellen wollen, dann brauchen wir etwa 2700 Gigawattstunden. Das sind also etwa das Fünffache von dem, was heute beantragt ist zum Netzanschluss.
2700 Gigawattstunden.
Genau.
Aha, das sind dann 2,7 Terawattstunden. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon ganz viel. Und Deutschland verbraucht an einem Tag ca. 1,4 Terawattstunden. Also wenn man 24 Stunden alles über Strom laufen lassen würde, bräuchte man 1,4 Terawattstunden an Speicherung, damit alles aus den Batterien rauskommen könnte.
Wenn also das wäre so Größenordnung 2 Tage Stromverbrauch an Speicherkapazität.
Aber das ist ja interessant, mal eine echte Zahl zu haben. Ne? Also wir müssten sozusagen 2700 Gigawattstunden an Speichern hinbauen. Das hört sich jetzt ultra viel an und auch ultra teuer. Du hast jetzt 2023 wahrscheinlich Kilowattstundenpreise von, meine ich, 200 Euro oder so angenommen.
Ja, 100, ein paar 20, ja.
Ja, weil jetzt auf der Intersolar 2025 waren die Megawatt-Speicher bei den Kilowattstundenpreisen schon bei um die $70 angekommen.
Ja.
Also das ist irre billig. Also es ist vielleicht noch Wechselrichter dazu, kostet ein bisschen mehr, aber das ist dann nochmal deutlich weniger, als du jetzt sozusagen angenommen hattest.
Die Natrium-Ionen-Akkus, da rechnet man mit etwa $35 pro Kilowattstunde, also nochmal die Hälfte von dem, was man heute an Preis aufruft.
Ja gut, es ist ja auch schon die Frage, ob man jetzt alles mit Batteriespeichern nachher macht. Das ist ja jetzt erstmal die Annahme. Man könnte ja auch einige Gigawattstunden auch durch andere Speichertechniken, die vielleicht noch gar nicht so ständig diskutiert werden, herstellen. Da könnt ihr euch auch gerne die Folge nochmal anschauen zum Thema, wie man Biogasanlagen zu Speichern auch umrüsten kann. Ich habe gerade den Namen nicht parat, aber also man kann ja auch nochmal überlegen, wo man überall die ganzen Gigawattstunden Speicher herholt, ob das dann wirklich alles über Batterie laufen muss. Jetzt klingt natürlich eine Sache in der Studie, also ich sag mal so, jetzt haben wir viel Zahlen geredet, haben viel übers Netz geredet, aber wenn ich jetzt eine Sache sage, dann werden die Zuhörer und Zuschauer ganz besonders aufmerksam. Und zwar ein Strompreis von nur 9 Cent pro Kilowattstunde. Das klingt natürlich richtig gut.
Also das ist machbar? Das haben meine Zahlen so ausgerechnet. Also mit diesen Zahlen, mit diesen Akkugrößen, die wir gerade diskutiert haben, und mit den Stromgestehungskosten, also die Stromerzeugungskosten, kommt aus der Simulation raus, dass eine Kilowattstunde für 9 Cent pro Kilowattstunde erzeugt werden kann. Also das ist kein Endkundenpreis.
Ich meine, das wäre der Hammer. Ach so,
also okay. Das muss man jetzt ein bisschen einordnen. Also das heißt, dass die Stromgestehungskosten von Solar, die sind ja bei 4-5 Cent, bei Wind sind es auch so 3-4 Cent. Und da sind sehr, sehr günstige Stromgestehungskosten. Durch die Batterien würde das dann wahrscheinlich so ein Cent teurer werden. Und wir hätten aber Phasen im Jahr, wo dann der Strom zu wenigen Zeiten doch recht teuer ist. Und so bildet sich dann so ein Mittel aus diesen 9 Cent, die du dann sozusagen errechnet hast, oder? Also genau. Es gibt so Phasen, wo es sehr günstig ist, dann Phasen, wo es teurer ist, und der Durchschnitt davon sind dann diese 9 Cent pro Kilowattstunde.
Aber die Phasen sind die Phasen, wo es teurer wird, also die maximale Stromgestehungskosten, das sind einzelne Stunden im Jahr, die lagen bei, 16, 17 Cent pro Kilowattstunde, das war das Maximum, bestimmt durch den Speicher. Aber der Stromkreis wird auch günstiger. Das heißt, in vielen Stunden, ganz vielen Stunden des Jahres ist der Strompreis weit unter den, also der Erzeugerpreis weit unter diesen mittleren 9 Cent pro Kilowattstunde.
Ja. Die 9 Cent sind ja nur der Mittelwert. Und jetzt ja nochmal die Frage, du hast ja das gegenübergestellt, das fossile System bei den Stromkosten wäre dann 2 Cent oder 1 Cent teurer, oder wie viel teurer wäre das? Oder hast du das,
nee,
hast
das,
du
das habe auch ich nicht quantifiziert versucht? Man kann das nur vergleichen mit den Kosten, die ja auf dem Tisch liegen. Man weiß ja, was eine Kilowattstunde aus Gas- oder Kohlekraftwerken kostet. Aha. Und die sind heute schon wesentlich teurer als diese 9 Cent. Also wenn wir über Kohlekraftwerke reden, dann reden wir über 15, 20 Cent. Wenn wir über Gaskraftwerke reden, dann reden wir bei 20 bis 30 Cent pro Kilowattstunde an Stromerzeugungskosten.
Aber wie kommen dann auf diese 20 Cent, wie setzt sich das zusammen? Sind da dann externe Folgekosten auch schon mit drin, oder ist das jetzt der CO2-Preis? Oder, weil der Kohle an sich wird ja immer so mit 6, 7 Cent angegeben und Gas so bei 10, 15 Cent ist schon relativ teuer.
Okay, das Kraftwerk
kostet natürlich auch was. Was hast du da noch dazu gerechnet?
Das ist alles mit drin. Und die Zahlen stammen vom Fraunhofer-Institut von 2024. Da gab es eine schöne Studie vom Fraunhofer ISE, und die haben die Zahlen für verschiedene Arten, wie man Strom erzeugen kann, zusammengetragen. Und die ist öffentlich einsehbar. Und da sieht man, was eine Kilowattstunde kostet, wenn man sie mit Solarkraftwerken, mit Windkraftwerken oder mit Kohlekraftwerken erzeugt.
Packen wir die Studie natürlich hier in die Videobeschreibung. Super interessant, super interessant.
Und auch nochmal kurz, weil ich ja jetzt gesagt habe, hier die 9 Cent pro Kilowattstunde, da freuen wir uns schon alle. Ja, da habe ich mich zu früh gefreut, weil da waren die Steuern und Abgaben noch nicht mit drauf. Wenn ich jetzt mal meinen dynamischen Stromtarif, hier habe ich mal nebenbei reingeschaut, nur mal so als Pi mal Daumenwert. Wenn ich 9 Cent an der Börse hätte, würde ich da am Ende 30 Cent mit allen Steuern und Abgaben bezahlen. Ja, also keine Ahnung, ob wir da genauso landen. Das ist natürlich aber vielleicht... Könnte man sagen, man könnte dadurch einen Strompreis von 30 Cent die Kilowattstunde stabil halten? Erstmal.
Ist das sowas, was du sagen könntest? Mit einem regenerativen Energiesystem würde der Strompreis erstmal zumindest nicht mehr steigen, weil das haben wir jetzt die letzten 20 Jahre ja gesehen, dass der eigentlich immer wieder ein bisschen hochgegangen ist.
Also der muss zumindest mal nicht steigen, weil es regenerativer Strom ist. Ob der dann steigt, weil irgendwelche Leute mehr Geld verdienen oder irgendwas anderes teurer wird, weiß man natürlich heute nicht. Aber eigentlich müsste er sinken, weil das sind ja die Zahlen von 2023. Und die ganzen Kosten für Solartechnologie und für Windtechnologie, die sind ja seitdem schon wieder gesunken. Die ganzen Kosten für die Speicherung des Stromes sind ja schon wieder gesunken. Und dabei darf man nicht vergessen, also eins ist, glaube ich, auch ganz wichtig, was da zufällig aus der Studie rausgekommen ist. Und dieses eine ist, wir können natürlich mit einem solchen System mehr Strom erzeugen. Wir haben ja Überkapazitäten, damit wir über alle Tage, über alle Stunden des Jahres kommen, haben wir Überkapazitäten im System. Die haben wir heute auch. Wir haben heute Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke. Wenn wir die alle gleichzeitig mit voller Leistung laufen lassen, haben wir viel zu viel Strom. Aber wenn Sie mit einem Kohlekraftwerk oder Gaskraftwerk mehr Strom machen wollen, also das auf voller Leistung laufen lassen, dann brauchen Sie mehr Kohle und mehr Gas. Sie müssen also Geld bezahlen. Wenn Sie ein Windkraftwerk oder ein Solarkraftwerk mit voller Leistung laufen lassen, also nicht abregeln, weil wir zu viel Strom haben, da haben Sie mehr Strom und das kostet Sie nichts.
Nicht mehr auch, ne?
Nicht mehr.
Ja, kostet ja keinen Cent mehr, nur weil das Solarpanel genauso viel Leistung liefert, wie es eben kann.
Das heißt im Umkehrschluss doch, wenn wir mit diesem Strom, den wir an 95% der Stunden des Jahres mehr erzeugen können, als wir den verbrauchen, wenn wir mit dem Strom irgendwas Sinnvolles machen können, den vermarkten können, zum Beispiel indem wir da Flugzeugsprit herstellen mit oder sowas und da Geld für kriegen, dann kann ja der Strom insgesamt günstiger werden, weil wir viel mehr Geld einnehmen.
Also das heißt, wenn man so will, mit meiner Rechnung wären wir bei den 30 Cent, die ich jetzt mal so ganz unwissenschaftlich Pi mal Daumen hier so in den Raum geschmissen habe, ja, wären wir bei dem Peakpreis. Und genau, wenn wir dann sinnvolle Verwendung des Stroms, den wir über haben, wenn wir dann sozusagen Einspeicherung des Stroms, wenn er günstig ist, und Nutzung des Batteriestroms, die Batterien muss man ja nicht nur für Notfälle benutzen, die kann man ja wundervoll benutzen, um bei teuren Stromkosten sozusagen sich den Strom aus dem Speicher zu holen, um es auch wieder runterzurechnen. Das heißt, 30 Cent, sage ich jetzt einmal, das ist jetzt mein Wert, ja, das ist, bitte nicht dem Herrn Jochum da oder dem Christian anheften, ja, aber und dann mit der Tendenz immer weiter sinken, das, wenn das dann mal Richtung 25 Cent, 20 Cent die Kilowattstunde geht, ich meine, ich glaube, da beschweren wir uns alle nicht mehr.
Ja, aber Christian, du hast ja gerade was ganz Interessantes gesagt, dass genau, dass die Überschussenergie, die man hat, nicht zusätzliche Kosten produziert. Das ist ja eine sehr, also aus betriebswirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Sicht eine unfassbare Wertschöpfung, wenn ich einem System sozusagen habe, was sowieso da steht und wo die Stückkosten, sage ich mal, oder die Sunkkosten, die sind sozusagen, alle Kosten sind bezahlt und es liefert trotzdem mehr Output, als ich eigentlich brauche. Das ist, also wisst ihr, was ich meine? Man muss nicht zusätzlich Arbeiter einstellen, um in der Fabrik noch mehr Sachen zu produzieren, sondern da steht, die Fabrik steht da und ohne, dass ich irgendwas tun muss, kann sie plötzlich mehr liefern, als ich eigentlich brauche. Und das macht natürlich den zu großen Phasen des Jahres dann den Strom extrem günstig und nur zu wenigen Zeiten sehr, sehr teuer. Genau. Das ist natürlich extrem cool, weil du dann sozusagen fast kostenlose Energie für die Nutzung anderer Dinge, wie du es gerade gesagt hast, E-Fuels, Wasserstoffproduktion, Ammoniakproduktion, wo wir auch noch Videos und Interviews drüber führen werden. Also abonniert jetzt bitte den Kanal. Und die Studie von dir, habe ich ja schon gesagt, die packen wir hier unten in die Kommentare. Das finde ich nämlich super spannend, wenn ihr euch das durchlest und uns mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreibt. Ich finde es ist auch sehr übersichtlich. Es ist gar nicht jetzt irgendwie 600 Seiten Studie, sondern es ist knick und knackig, wenige Seiten, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Die Leute, die es überall auf Englisch lesen wollen. Und das ist eigentlich, ist es ein ziemlicher Hammer. Das wäre aber für die fossile Industrie eigentlich der Todesstoß, ne? Muss man doch ganz klar sagen. Wenn der Strom zur großen Phase des Jahres so billig wird, dass es nur noch Sinn macht, eigentlich damit anzufangen zu heizen bzw. zu fahren, dann ist das ja im Grunde jetzt gerade der Kipppunkt. Wenn das schon 2023 war, dann geht es ja nur noch in die eine Richtung. Das heißt, der Kipppunkt für das Sterben des Verbrennens oder was jetzt hier unser Podcast ist, alles wird Strom oder Verbrennen ist vorbei, der ist dann jetzt erreicht. Ne? Das, nichts anderes sagt deine Studie, oder?
Ja, eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Also irgendwie müssen wir aufhören mit CO2 in die Welt pusten. Aber es ist ja noch viel schöner, wenn man sich die Zahlen mal anguckt. Weil wenn man sich die Zahlen anguckt, muss man ja auch nachdenken, diese Akkus, die wir da, das ist ja wirklich eine Riesenmenge an Speichermöglichkeiten, die wir da aufstellen müssen. Aber wann brauchen wir die überhaupt? Brauchen wir die jetzt den ganzen Winter, Dezember, Januar, komplett aus dem Speicher leben oder so? Und das hat die Studie auch schon rausgebracht. Wir haben mit den stündlichen Zahlen, die 2023 erzeugt und verbraucht worden sind, dem Strom, der erzeugt und verbraucht worden ist, wir haben genau 12 Stunden, wo wir diese Speichergröße brauchen. 12 Stunden im ganzen Jahr. Ansonsten sind die Speicher voll. Wir haben im Anfang Dezember noch einen Tag und Ende Januar noch einen Tag, wo wir diese Speichergröße etwa zur Hälfte brauchen. Mhm. Aber den Speicher an sich, diese Speichergröße, wurde von der Simulation so ausgerechnet, dass wir genau 1:1 über den Tag kommen in diesem dunklen, windarmen Tag. Das sind genau 12 Stunden, wo wir diese Speichergröße brauchen. Das heißt, wenn wir jetzt in diesen 12 Stunden schaffen würden, durch ein gezieltes Management, ein gezieltes Verbrauchsmanagement, große Verbraucher davon abzuhalten, Strom zu verbrauchen, oder eine große Menge von Kleinverbrauchern davon abzuhalten, in diesen 12 Stunden Strom zu verbrauchen, dann bräuchten wir nur die Hälfte von dieser Speichergröße.
Ah, okay. Also das heißt jetzt für die Leute, die jetzt nicht wissen, was du meinst, das heißt große Verbraucher, das heißt die größte Schwerindustrie oder große Schwerindustrie, die wirklich wahnsinnig viel Strom brauchen, die müssten dann sagen zu diesen wenigen Stunden im Jahr, hey Leute, wir halten uns jetzt diese paar Stunden zurück. Das machen wir 2-3 Mal im Jahr. Wir kriegen da vielleicht auch eine kleine Entschädigung dafür, dass wir dann mal nicht diesen großen Abnahme an Strom haben. Und dann könnte man aber die Speicher deutlich kleiner bauen, weil man sozusagen die Industrieproduktion ein Stück weit an diese Mangellage angepasst hat. Und dann würdest du nicht mehr diese riesigen Speicherkapazitäten brauchen, sondern deutlich kleinere.
Genau.
Und ich habe noch einen Megatipp, Leute, vergesst mir nicht die Elektroautobatterien. Man darf das nicht unterschätzen. Ich bin an dem Thema gerade auch wieder auf meinem Kanal, Robin TV, da mache ich ja viel mit Elektroautos, Elektromobilität ganz nah dran, weil das bidirektionale Laden kommt jetzt. Das ist endlich, trotz allem Schimpfen auf die aktuelle Regierung, ist das im Prinzip bürokratisch so gut wie durch. Wir haben jetzt praktisch wirklich die Chance, das dauert jetzt nicht mehr lange, ich denke Ende 26 wird es jetzt losgehen, spätestens 2027, dass wir dann die Elektroautos, wenn man sie zu Hause klick an die Wallbox ansteckt, also wir gewöhnen uns einfach daran, immer wenn man ein Elektroauto zu Hause parkt, dann steckt man es immer an die Wallbox an, egal ob man es laden möchte oder nicht, weil dann sozusagen durch bidirektionales Laden das Elektroauto nicht nur die Batterie auflädt aus dem Netz oder eben von der PV-Anlage auf dem Dach, sondern eben auch Strom abgeben kann, also praktisch auch als Batteriespeicher. Entweder Lastspitzen oder wenn zu viel Strom im Netz ist, dann kann man ja einfach die ganzen Elektroautobatterien alle füllen. Und wenn man die mal alle zusammenrechnet, wir reden ja hier von Batterien, die mindestens eigentlich bei 40, 50 Kilowattstunden losgehen pro Auto. Wir reden teilweise auch bei größeren Autos natürlich von 70 bis 110, 120 Kilowattstunden pro Fahrzeug. Wenn man das mal alles zusammenrechnet, wird dann ein großes virtuelles Kraftwerk, Speicher draus gemacht. Ja, dann kommen da auch nochmal richtig viele Gigawattstunden zusammen. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Habe ich jetzt natürlich noch nicht ausgerechnet, aber auch solche Sachen, die muss man auch im Hinterkopf haben, die dienen ja auch, die zahlen ja darauf mit ein.
Auch die, vielleicht eine schöne Größe, die wir noch nicht diskutiert haben, wenn man diese 2700 Gigawattstunden, was ja eine riesengroße Zahl ist, an Speicherkapazität, wenn man die einfach mal runterrechnet auf die Köpfe, die es in Deutschland gibt, die, was weiß ich, 84 Millionen oder sowas, dann kommt man auf eine Zahl von 32 Kilowatt. Die ist gar nicht mehr so groß. Ne, 32 Kilowatt pro Kopf.
Jedes Elektroauto hat mehr eigentlich.
Deswegen könnten wir auch diese Speicher, wie du es gesagt hast, zum großen Teil das ganze Jahr über in der Gegend rumfahren. Und wir müssen halt die Leute, die solche Autos fahren, die solche Autos haben, dann dazu bringen, an den Stunden, wo der Strom gebraucht wird, wo die Speichergröße komplett gebraucht wird, halt irgendwo den Stecker drin zu haben, damit ihr Auto Strom liefern kann.
Und das ist sogar realistisch, weil diese Incentivierung sozusagen dann zu sagen, hey, ich stecke da mein Elektroauto vielleicht jetzt mal dran, statt mit dem in der Gegend rumzufahren, ausnahmsweise vielleicht mal, weil das benötigt wird, geschieht dann natürlich, indem dann der Netz, also der Stromanbieter sagt, hey, bitte steck jetzt mal ran, wird dringend benötigt. Entweder kriegst du eine kostenlose Ladung für deine Batterie, das ist das Mindeste, und wahrscheinlich zahlen wir dir sogar noch ein paar Euro obendrauf dafür, genau, dass du dann wir dir einmal sozusagen den Tank, wenn man so will, beim Elektroauto vollfüllen und du kriegst noch ein paar Euro obendrauf. Also da werden schon einige sagen, ja, das mache ich natürlich gerne. Ja, das wird natürlich dann reguliert durch schlaue Tarife, schlaue Mechanismen, und die Menschen werden dann motiviert, das zu tun. Also das halte ich auch für absolut realistisch, auch wenn das erstmal komisch klingt.
Ja, das gibt es aber heute schon. Das sind ja diese Stromtarife, die es heute in einigen Gegenden schon gibt mit dem Smart Meter.
Ja.
Und manche verdienen da auch Geld mit. Wenn Strom zu viel da ist, und dann wird der manchmal nicht nur verschenkt, sondern man kriegt den negativen Preis. Das heißt, man kriegt Geld für den Strom, den man verbraucht. Also das ist nichts Neues, das gibt es heute schon. Das muss man halt nur in die Breite tragen in Deutschland.
Genau, und in die Breite kommt es jetzt, weil gesetzlich jetzt praktisch geregelt ist, dass man nicht, wenn man den Speicher im Elektroauto dann zum Beispiel dann entleert und wieder auffüllt, dass man wieder erneut Steuern und Netzentgelte bezahlen muss, dass genau diese bürokratische Hürde, die es sozusagen unwirtschaftlich gemacht hat, die ist jetzt weggefallen. Es ist kurz davor, dass das endgültig dann durch ist, und das ist genau der richtige Weg. Sprich, auch diese Weichen sind gestellt, um das wirklich in die Masse zu bringen. Natürlich brauchen wir auch mehr Elektroautos, aber wenn ihr das verfolgen wollt, dann schaut ihr gerne auch mal bei Robin TV vorbei, wie das passieren soll.
Ja. Christian, vielleicht kann ich dich nochmal fragen, was blockiert denn im Moment die Nutzung der erneuerbaren Energien stärker? Die technischen Herausforderungen oder diese politischen Rahmenbedingungen?
Ach, ich glaube, es ist beides ein bisschen mit dran. Aber die Politik macht natürlich keinen Strom. Und von daher müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein, wem wir denn die Schuld geben. Im Moment ist es so, dass wir einen Mix haben von allem. Wir haben Kraftwerke, die nur ganz langsam hoch und ganz langsam runtergefahren werden. Daneben haben wir Solarkraftwerke, die innerhalb von Minuten ihre Leistung hoch und runter fahren, oder Wind. Der relativ konstant, aber eben nicht ganz konstant da ist. Also im Moment haben wir ein sehr kompliziertes System, wo wir alle möglichen Eigenheiten der einzelnen Stromgeneratoren auch berücksichtigen müssen. Und das bremst natürlich. Das heißt, wenn die Entscheidung ansteht, hey, wir brauchen jetzt nicht viel Strom, was schalten wir denn in der nächsten halben Stunde ab, um es dann in einer halben Stunde wieder anschalten zu können? Dann fällt heute die Entscheidung häufig auf Wind, weil den haben wir zack ausgeschaltet, die Windräder. Bis wir so ein Gaskraftwerk oder bis wir ein Kohlekraftwerk runter und wieder hochgefahren haben, vergehen Stunden. Und von daher ist die Technologie heute, dieses komplizierte System heute auch selbst schuld dran, dass wir Windkraft und Solarkraft ein bisschen unterrepräsentiert gebrauchen. Da müssen wir dringend dran arbeiten, dass wir noch stärker darauf fokussieren, dass unser Stromsystem diese regenerativen Quellen noch mehr in den Vordergrund stellt. Und alle anderen Quellen hinten runterfallen.
Aber dann bräuchten wir ja auch intelligente Netze, wo wir genau wissen, was in den Netzen passiert. Das haben wir ja leider mit den 3% oder 3,8% Smart Meter in Deutschland noch nicht so richtig gut geschafft. Aber dann muss ich ja, wenn du jetzt sagst, die müssen besser integriert werden oder besser in den Fokus gerückt werden, wenn du jetzt das Netzpaket von der Katharina Reiche liest, wo drin steht, dass der Vorrang für erneuerbare Energien eher zurückgenommen werden muss, dann musst du ja als jemand, der sagt, okay, wir müssen es besser machen und nicht ausschließen, dann müssen ja die Fingernägel hochgehen oder die Zehennägel hochgehen. Aber wie würdest du denn dann so einen Vorschlag beurteilen? Also
ja, ich habe den jetzt nicht im Detail gelesen, aber es ist ja allgemein so, dass so eine Innovation immer zwei Schritte vor, einer zurück ist. Das heißt, wir müssen einfach gucken, dass wir da schneller in eine Richtung gehen. Und die eine Richtung muss lauten regenerativer Strom, regenerative Energie. Wir müssen weg von den Fossilien. Das ist, glaube ich, zumindest 98% der Menschheit klar. Das war von diesem Verbrennungsprozess.
Ja, das sagst du so, aber Energien nur 70% sind für mehr Klimaschutz und unsere Regierung möchte eigentlich noch mehr Gaskraftwerke bauen und auch ohne Wasserstoff, sondern einfach normales Gas verbrennen. Was sie natürlich total recht, jetzt auch mit dem Iran-Krieg hier sieht man ja, dass das keine so eine gute Idee ist und wir machen immer den gleichen Fehler.
Da
ist man dann auch ein bisschen sprachlos. Du sagst, wir müssen da raus, das ist allen klar. Ich habe irgendwie gerade im Moment das Gefühl, das nicht.
Ja, aber Christian sagt es, ja, der Geldbeutel wird es regeln. Genau, richtig. Also spätestens, wenn es im Geldbeutel zu sehr schmerzt, dann wird man plötzlich auch zum Klimaschützer.
Und es sind auch viele Leute, die vom Iran-Krieg jetzt gerne Verbrenner gefahren haben. Die hätten jetzt gerne ein Elektroauto. Also da müssen wir einfach darauf vertrauen, dass genug Intelligenz da ist. Also die ist auch da. Und dass jeder sieht, hey, wenn ich doch Solarstrom nehme, der ist günstiger als der andere Strom. Wenn ich Gasstrom kaufe, muss ich ja viel mehr Geld bezahlen. Und der wird auch noch teurer in Zukunft, weil wir CO2-Bepreisung machen, weil es immer weniger Gas gibt und das deswegen immer teurer wird, weil irgendjemand mit irgendeinem anderen Krieg anfängt und deswegen das Gas teurer wird. Wir sehen doch, wo unser Geld in den letzten 50, 60 Jahren hingegangen ist und was die mit unserem Geld machen da unten. Mit Solarkraft und Windkraft.
Christian Stöcker hatten wir schon hier, der hat gesagt, 3 Milliarden am Tag, die letzten 30, 40 Jahre machen die fossilen Gewinn, also nicht Umsatz, sondern Gewinn.
Ja.
Und das ist natürlich unser Geld, also unser Geld, was wir sozusagen an der Tanksteuer sollte ausgeben oder für die Gasrechnung, das geht dann ins Ausland. Ne?
Genau. Und wenn wir doch Windkraft machen und wenn wir Solarkraft machen, dann bleibt doch die Wertschöpfung hier bei uns. Dann haben wir doch selber den Finger da dran und können sagen, okay, an dem Preis können wir selber schrauben. Da schraubt nicht ein anderer dran rum. Wir machen uns
Ich habe wieder einen Spruch für unsere T-Shirt-Sammlung. Politik macht keinen Strom, hast du gesagt, Christian. Vielen Dank dafür. Fand ich schon mal wirklich genial. Die
Und
Politik
Physik
macht keinen
Parteibuch.
Strom.
Parteibuch.
Ja, genau. Also wir haben einen Spruch nach dem anderen. Dann muss auch
sind wir ein paar T-Shirts
unbedingt
drucken.
Raus.
Schreibt uns auch mal Vorschläge in die Kommentare rein. Aber Christian, also ich finde das unglaublich spannend, wenn du dir jetzt so ein Wünsch dir was aufmachen würdest. Was wäre so dein Appell? Weil viele Menschen, die uns hier zuhören und oder auch zuschauen bei YouTube, Spotify, Video und so, die sind teilweise so ein bisschen verzweifelt. Wir sagen dann, hey, schreibt euren Bundestagsabgeordneten, schreibt denen eine E-Mail, schreibt denen einen Brief. Die Wissenschaft ist sich eigentlich seit 20, 30 Jahren einig oder noch länger, dass wir wirklich da raus müssen, dass es auch gute Wege und Lösungen gibt, dass das jetzt mittlerweile sogar günstiger ist als das alte System. Kommst du jetzt hier mit so einer Studie, die sogar noch das sehr konservativ rechnet, weil sie noch ein bisschen ältere Batteriepreise rechnet. Was würdest du denn jetzt den Menschen da draußen an ihren Empfangsgeräten, sage ich jetzt mal, sagen, was sie noch tun können, was sie noch tun sollten? Einfach selber alles umsetzen bei sich oder Einfluss nehmen in irgendeiner Form?
Ja, wir müssen das natürlich in der Gesellschaft breit diskutieren. Das hat überhaupt keinen Wert, wenn wir das zu Hause nur am Küchentisch machen. Wir müssen das in die Breite bringen. Die Politik weiß das. Das Bundesumweltamt weiß das alles. Das Bundesumweltamt hat ja auch gerade wieder einen schönen Kommentar zu den Ideen aus dem Wirtschaftsministerium gegeben. Also da ist es schon angekommen. Die müssen natürlich auch ihre Klientel dann auch mitnehmen. Das wird noch ein bisschen dauern. Wie eben schon gesagt, 2 Schritte vor, 1 Schritt zurück. Aber wir müssen gucken, dass wir das richtig diskutieren, dass wir alle Akteure in diesem System, und das sind wir eigentlich alle in irgendeiner Weise, dass wir alle mitnehmen und alle in die gleiche Richtung gehen. Das heißt, dass wir den Netzbetreiber dazu bringen, dass er uns zum Beispiel einen Smart Meter einbaut. Ich selber habe auch noch keinen. Ich hätte aber gerne einen. Die Franzosen haben wir alle einen. Bei denen funktioniert das schon. Also, dass wir da an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen Gas geben. Das hat ja nochmal nichts mit der Politik zu tun, sondern das hat vielleicht damit zu tun, dass es in der Wirtschaft bei uns auch ein bisschen schneller gehen muss.
Du hast das vorhin gesagt, die Wertschöpfung bleibt vor Ort. Wir sind jetzt gerade dabei, ein Dorf aus Bayern einzuladen. Die sind ein sehr armer Landkreis gewesen, also einer der ärmsten in Bayern. Also denen geht es nicht allen gut da. Und die sind, haben vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren haben die angefangen mit erneuerbaren Energien, Windräder gebaut und so, haben sich damit komplett über die letzten Jahre saniert, den kompletten Haushalt, und haben Überschüsse mittlerweile, die sie haben und die sie dann reinvestieren können. Und das finde ich unglaublich eigentlich, weil in Bayern CSU, also der Bürgermeister, das ist ja erzkonservativ, das sind eigentlich ja auch die Leute, die jetzt gerade vielleicht da die Regierung stellen mit der CDU. Da sieht man aber, dass das vor Ort sehr, 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 sehr gut klappt und auch überhaupt gar keine Bedenken in der Bevölkerung gegenüber diesem ganzen Konzept sind, weil sie sehen, okay, wir machen selber den Strom, wir machen mit Windrad Strom, wir machen Biogasanlagen und selber die Wärme. Und es ist dann auch irgendwie sehr kosteneffizient und hat Wertschöpfung und Jobs vor Ort geschaffen und denen geht es richtig gut. Ist das dann vielleicht dann auch dieser Ansatz, wo du sagst, ja, alle müssen mitmachen und am Ende gründet eure eigene Bürgerenergie, macht euren eigenen Strom und beliefert euch selber?
Das wird nicht überall funktioniert, aber wenn man die Chance hat, da mitzumachen, ist das natürlich prima. Man kann auch nicht die ganze Welt jetzt zupflastern mit Windkrafträdern, das geht auch nicht. Wir müssen da alle möglichen Wege gleichzeitig gehen. Also wenn wir alleine an die Dachflächen in Deutschland gucken, da gab es vorgestern, glaube ich, auch wieder Zahlen von Berlin, wo wir Quadratkilometer an Dachflächen haben, die geeignet wären, um Solarplatten draufzulegen in irgendeiner Weise. Und die Dinger sind ja inzwischen so billig, da ist ja ein normales Dach fast schon günstiger als so eine Solarabdeckung.
Total unterschätzter Riesenbereich. Klar ist dann weniger Ausbeute, aber wir haben so viele Fassaden, die kannst du schön da vollpflastern, da haben wir Solarpaneele ohne Ende und brauchen nicht mehr Platz.
Ja, ich hatte das gerade eben angesprochen, wir waren mal beim ISFH mit Fassaden-PV, da haben die mal so ausgerechnet, wie viel Flächen eigentlich in der Sonne stehen oder zur Sonne stehen, und die Module machen ja mittlerweile bei diffusem Licht auch Strom. Also wenn mein Solarmodul komplett im Schatten liegt, das ist so ein altes Modul von vor 3 Jahren, macht das trotzdem noch 30 Watt. Total krass. Also es ist ein 370 Watt Modul, macht aber 30, 40 Watt. Es ist schattig. Es ist komplett im Schatten. Klar, es ist ein sonniger Tag, aber es macht trotzdem Strom. Und das sind gigantische Installationsleistungen, die man da installieren kann an Fassaden, wo man so denkt, hey, das ist verrückt. Und als ich also auf der Dach und Holz war, das ist so eine Messe für Bedachung, ne, heißt ja auch Dach und Holz, da war fast jeder Hersteller, der Dächer gemacht hat und auch Fassaden, hatte dieses Solarthema auf dem Schirm. Das war vor 5 Jahren noch nicht. Da hast du da eigentlich nur Ziegel gesehen und so innovative Ziegellösungen und ab und zu mal ein Solarmodul dazwischen. Und jetzt hatten die das alle. Also das war gigantisch. Und im Grunde 40% der Flächen, sagt man, hat sich damals gelohnt, mit PV voll zu machen. Aber Ost, Westen, Süden ist ja alles. Da sind ja dann 60-70% der Dachflächen kann man eigentlich mit PV belegen, weil es mittlerweile schon so gut ist. Ja. Das wäre dann auch so eine Möglichkeit, ne?
Und in welche Richtung wir natürlich auch gehen müssen, ist, und das macht die EU jetzt gerade mit ihren neuen Regelungen, dass wir versuchen müssen, bei uns in Europa auch diese Speicherfertigung hinzukriegen.
Mhm.
Das machen im Moment die Chinesen. Ne, da ist die EU komplett raus. Chinesen machen es, dann sind noch ein bisschen Südkoreaner dabei. Aber dann hört es auch schon auf. Wir haben in Europa praktisch keine Herstellung von Akkus und keine große Entwicklung von Akkutechnik. Da hätten wir jetzt gerade wieder die Möglichkeit, den Fuß in die Tür zu kriegen mit den Entwicklungen der Natriumbatterien und mit der Entwicklung der Solid-State, also Festkörperbatterien, wo kein flüssiger Elektrolyt mehr drin ist. Da sind wir in der Forschung ganz gut. Wir müssen nur gucken, dass wir da auch die Fertigung bei uns hinkriegen, weil das ist die Zukunft dieser ganzen Technologie.
Da kann ich jetzt schon mal spoilern, liebe Leute. Wir werden hier den Gunter Erfurt nochmal haben. Der hat ganz, ganz interessante News über verschiedene Energiestartups, unter anderem auch eines mit Batterien, die auch mit diesem Natrium-Akkus Batterien fertigen wollen im großen Stile. Die haben gerade eine riesige Runde Investorengelder gewonnen. Ich würde jetzt den Namen hier nicht sagen, aber ihr wisst jetzt, auf jeden Fall müsst ihr diesen Kanal abonnieren, weil wir hier diese innovativen neuen Firmen dann vorstellen und euch sagen, dass es auch in der EU möglich ist, solche Dinge zu bauen. Also Christian, danke für die Vorlage.
Also, liebe Leute, wir lernen also, dass die erneuerbaren Energien im Gegensatz zu den fossilen interessanter sind, günstiger sind, das bieten können, was wir brauchen, um uns sicher mit Energie zu versorgen. Die Speicher müssen hochgefahren werden, sind aber auch schon massiv beantragt. Die Preise sinken weiter und sinken weiter. Das heißt, es wird eher günstiger als teurer. Wir können also mit den erneuerbaren Energien unseren Strompreis auf einem echt geringen Niveau halten und sogar noch viele, viele Potenziale nutzen, um den Strompreis noch weiter zu sinken. Und auch die Industrie kann da mitziehen und der Verkehrssektor und alle Bereiche. Also es gibt sehr viel Hoffnung. Vielleicht haben wir sogar viel Überschussenergie und uns hängt der Strom bald aus den Ohren raus. Aber ich glaube, da können wir schön viele sinnvolle Dinge damit tun. Ich sage immer so ganz grob, Strom ist gleich Wirtschaftsleistung. Also da werden wir schon schöne Sachen mitmachen. Ja, vielen lieben Dank, lieber Christian. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast für unseren Podcast. Und liebe Zuhörer, Zuschauer, schaut unbedingt in die Studie rein, die ist verlinkt unterhalb dem Video oder auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann tut ihr das am besten, indem ihr jetzt mal einen Daumen nach oben gebt auf das Video und damit jagt der YouTube-Algorithmus dieses Video und spült es auf ganz viele Startseiten von vielen anderen Menschen, die dann auf YouTube, ja, ich hatte das erst, da kam tatsächlich der Gärtner von meinem Nachbar, kam zu mir und hat gesagt, ich habe hier ein Video von dir gesehen. Du warst plötzlich auf meiner Startseite, Robin. Ja? Also ich unterhalte mich mit dem, weil das ist auch so ein absoluter Fan von Solar und Speicher und sonst was alles. Dann habe ich gesagt, na, hast du einen Kanal abonniert? Nee, habe ich gar nicht. Das war einfach so auf meiner Startseite. Und das passiert natürlich, wenn ihr einfach einen Daumen hoch gebt. Ja? Und wenn ihr nicht abonniert habt, naja, dann könnt ihr das tun. Es ist alles komplett kostenlos. Also wir sind total begeistert hier, dass ihr uns so großartig unterstützt. Also vielen Dank, lieber Christian, vielen Dank, lieber Felix. Und jeden Dienstag, 17 Uhr, kommt wieder eine neue Folge. Alles wird Strom, denn das Verbrennen ist vorbei und diese Folge jetzt auch. Danke euch.
Danke, Christian. Viele Grüße aus der Hochschule Rhein-Main. Tschö.
Tschüss.